Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Katrin Schöller und ich darf euch heute durch die Predigt führen. Wie Leo bereits angekündigt hat, ist das heutige Thema als Christ unter Nichtchristen leben. Doch bevor ich vollends in die Predigt einsteige, möchte ich gerne mit euch beten. Und wer kann und möchte, den bitte ich bitte aufzustehen. Guter Vater, wir sind hier heute als Gemeinde zusammengekommen, um Gottesdienst zu feiern. Wir sind hier, um dich zu ehren und zu preisen. Ich will dir danken, dass wir dich kennen und von dir lernen dürfen. Danke dafür, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt hier zu sein, in Frieden und ohne Krieg, Hungersnot oder andere Drohungen auf unser Leben leben zu dürfen. Das ist ein riesengroßer Segen. Danke, dass du uns so beschützt. Nun lege ich diesen Gottesdienst in deine Hände und setze mein Vertrauen in dich, dass dies ein Gottesdienst wird, der bewegt und unsere Herzen für dich öffnet. Amen. Als Christ unter Nichtchristen leben. Bei dieser Predigt werde ich mich an drei Leitfragen orientieren. Diese drei Leitfragen sind folgende. Wie gehen wir als Christ damit um, unter Nichtchristen zu leben? Wie gehen wir mit Fragen und Kritik um? Und wie können wir fest im Glauben halten, wenn Menschen um uns herum nicht an Gott glauben? Beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Ich werde euch jetzt gleich 2 bis 3 Minuten Zeit geben, um euch mit eurem Nebensitzer auszutauschen, ob ihr euch anders gegenüber euren nichtchristlichen Freunden verhaltet. Und wenn ja, warum tut ihr das? Und ob ihr daran gerne etwas ändern würdet? Jetzt dürft ihr gerne eine kleine Runde diskutieren. Gut. Okay. Dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir wieder Aufmerksamkeit schenken würdet. Vielleicht seid ihr ja zu dem Schluss gekommen, dass ihr mit all euren Freunden, egal ob sie Christ sind oder nicht, gleich umgeht. Oder dass ihr, wenn ihr mit euren nichtchristlichen Freunden beisammen seid, Gott und Jesus in den Hintergrund geraten. Oder ihr vielleicht mit diesen Freunden sogar über den Glauben und Gott streitet. Manchen von euch ist es vielleicht sogar schon so gegangen, dass ihr aufgegeben habt, mit euren Freunden über Gott zu reden, um einen Streit zu vermeiden. Aber ist das wirklich das, was wir wollen, dass Jesus ein so großer Teil unseres Lebens in den Hintergrund gerät, nur weil unsere Freunde nicht an ihn glauben? Ich finde, am allerwichtigsten ist es, was Jesus darüber denkt und was er uns sagt. Deshalb werden wir jetzt gemeinsam in die Bibel schauen und eine Stelle lesen. Und zwar Matthäus 5, Verse 13 bis 16 aus dem Kapitel Salz und Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschütten lässt und es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werken sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt uns also, dass wir uns nicht verstecken oder für andere ändern sollen. Wir sollen uns nicht zurückhalten. Ganz im Gegenteil, wir sollen seine gute Nachricht weitertragen. Beispielsweise über Adonia, wo wir dieses Jahr mit Petrus ein wundervolles Musical auf die Bühne gebracht haben und die gute Nachricht Gottes verbreitet haben. Oder indem wir neue Menschen in den Gottesdienst einladen. Wenn wir Gottes gute Nachricht nicht weitergeben und nicht verkünden, wer macht es dann? Jesus sagt, dass wir das Salz der Erde sind. Doch wenn wir nicht salzen, also die gute Nachricht nicht verkünden oder sie sogar leugnen, dann sind wir kein Salz mehr. Dann haben wir uns für die anderen verändert. Ganz egal, ob es unterbewusst geschehen ist oder aus Angst vor Streitigkeiten oder Kritik. Passiert es einfach, weil es bequemer ist, zu schweigen und somit keine Diskussion vom Zaun zu brechen, zu der es eventuell kommen würde, oder eben ganz unterbewusst. Aber eben genau das sollen wir nicht tun. wir sollen nicht schweigen. Da sagt uns auch Paulus in Römer 12, Vers 2, aus Sicht, sich nicht der Welt anpassen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wir sollen uns also nicht den Maßstäben der anderen anpassen und uns nicht ihretwegen verändern. Wir sollen uns nicht dazu herablassen, mitzulästern oder nur auf uns selber zu achten. Wir sollen auf unsere Mitmenschen achten und uns in ihrer Not um sie kümmern. Das gebietet zum Beispiel auch das Gebot der Nächstenliebe, welches wir in Markus 12, Vers 31 oder im 3. Mose 19, Vers 18 finden. Wenn wir uns verändern, dann nur durch Gott. Denn nur wenn Gott uns verändert, können wir beurteilen, was sein Wille und sein Auftrag für uns ist. Nur dann können wir erkennen, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Das bedeutet für uns, dass wir uns täglich bewusst machen sollen, was ihm gefällt und was in seinem Sinne steht. Was zum Beispiel steht in Gottes Sinne? Zum einen, dass wir eben nicht über andere lästern, dass wir andere unterstützen und für sie da sind. Wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir regelmäßig zu ihm beten, wenn wir wie ihr alle heute den Gottesdienst besuchen oder auf tolle christliche Events gehen, wie zum Beispiel unsere alljährliche Gemeindefreizeit oder Freizeiten von Crossover oder Adonia oder auch Jugendveranstaltungen wie den Badentreff oder Recharge. Doch wenn wir all das machen, kommen früher oder später Fragen auf und vielleicht auch Kritik. Warum machen wir das überhaupt alles? Warum gefällt es uns so? Warum berührt es uns so und ist so eine intime Sache für uns? Und das führt uns auch direkt zu unserer zweiten Frage. Wie gehen wir eben mit diesen Fragen und dieser Kritik um? Ich glaube, jedem von euch ist es schon mal gegangen, dass ihr gefragt wurdet, warum ihr an Gott glaubt oder weshalb es euch wichtig ist, in den Gottesdienst zu gehen. Oder warum wir Menschen, die wir nicht kennen, denen zur Seite stehen und sie unterstützen. Vielleicht wurdet ihr auch schon verbal angegriffen oder beleidigt, weil ihr in den Gottesdienst geht und betet. Sei es in der Schule, weil ihr freitagabends nicht mit auf die Party geht, sondern lieber in den NG geht. Oder sei es auch auf der Arbeit und der Schule, wenn ihr mit euren Freunden in der Kantine esst und vor dem Essen betet. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Hätte ein, zwei Leute von euch Lust, vielleicht von einem solchen Erlebnis zu erzählen, wo ihr nach Gott gefragt wurdet oder Kritik erlebt habt und wie ihr darauf reagiert habt? Sehr gerne. Alicia würde zu dir kommen mit einem Mikrofon. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Darf das Mikrofon gerne auch wieder Alicia geben. Ist hinter dir. Alicia, würdest du gerade noch mal hintergehen, bitte? Da gibt es noch eine Meldung. Vielen Dank. Wenn solche Fragen oder auch Kritik aufkommen, wissen wir oft nicht, wie wir damit umgehen sollen. Sollen wir es erklären? Sollen wir schweigen? Oder sollen wir den bequemen Weg wählen, um einer Diskussion oder einem Streit zu entgehen und leugnen, dass wir den Gottesdienst besuchen oder andere christliche Events? Diese Entscheidung zu treffen ist, wie gesagt, oft nicht leicht. Doch auch hier kann uns, wie in vielen Dingen, die Bibel weiterhelfen. Im 1. Petrus 13, Vers 17 lesen wir: Und wer ist es, der euch schaden könnte, wenn wir dem Guten nacheifern? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihren Drohungen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in eurem Herzen. Seid allerzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guten Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Petrus ermutigt uns Christen, sich auf Fragen und Kritik vorzubereiten. Also, wir sollen uns mit Gott und der Bibel befassen und näher kennenlernen, damit wir Antworten geben können. Es soll uns bewusst sein, woran wir glauben, und wir sollten bereit sein, darüber sprechen zu können. Hierbei sollten wir aber immer mit Sanftmut und Respekt der anderen Person begegnen, egal ob sie es gut meint, ob sie uns neutral gegenübersteht oder vielleicht auch skeptisch oder kritisch gestimmt ist. Ich denke, dass wir uns, bevor wir reagieren, die Frage ganz zu Ende anhören sollten und vor allem offen für diese zu sein. Wir sollten versuchen, uns in die Fragenden hineinzuversetzen, denn wer in die Herrlichkeit unseres Herrn noch nicht erlebt hat, der kann es logischerweise nicht nachvollziehen, warum es so ein großer Bestandteil für unser Leben ist und warum es uns so wichtig ist. Wenn Fragen zur Bibel kommen, sollten wir, wenn wir diese nicht hundertprozentig beantworten können, das unserem Gegenüber sagen und uns selber nochmal informieren, um dann ihm eine ehrliche und korrekte Antwort zu geben. Außerdem finde ich, dass wir anfangs auf sachlicher Ebene bleiben sollten. Denn tiefe Gefühle und tiefgründige Erzählungen schrecken die meisten, die dies noch nicht erleben haben, erstmals ab. Und jetzt kommen wir noch zur dritten Frage. Wie können wir fest im Glauben halten, wenn eben alle um uns herum nicht an Gott glauben? Zu diesem Thema hat uns auch Stefan schon auf der Wohnwoche einiges erzählt. Und weil Stefan jemand ist, der sich immer sehr für uns ins Zeug legt und viel vorbereitet. Und da sind wir alle super dankbar. Und ich finde, dafür Stefan auch auf jeden Fall mal einen dicken, fetten Applaus verdient. Und deshalb ist Stefan auch gerne bereit dazu, nach der Predigt noch zu dieser Frage Fragen zu beantworten, falls ihr welche habt. Wenn wir einen großen Teil unserer Zeit unter Nichtchristen verbringen, kann es schnell passieren, dass Jesus, Gott und unser Glauben im Allgemeinen in den Hintergrund oder ins kurzzeitige Vergessen gerät. Wir unternehmen lieber etwas mit unseren Freunden oder Kollegen, anstatt in den Gottesdienst zu gehen oder um uns am Abend Zeit zu nehmen, um ins Gespräch mit Gott zu kommen oder in der Bibel zu lesen. Doch wie können wir trotz den Versuchungen des Alltags an Gott festhalten? Wir könnten uns zum Beispiel eine Erinnerung ins Handy schreiben, dass wir uns den Sonntag frei halten, dass wir uns abends eine Zeit festlegen, wo wir in der Bibel lesen oder mit Gott ins Gespräch kommen. Doch was passiert eigentlich mit all denen, die an Gott festhalten oder eben nicht festhalten? Die Bibel sagt uns in Johannes 15, Vers 2 bis 8, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ich glaube, dass die Bibel hier ziemlich eindeutig und direkt ist. Eine Rebe, die keine Frucht bringt, wird weggeworfen. Als eine Person, die nicht mit Gott lebt oder leben will, ist nicht mehr am Stamm, also nicht mehr bei Jesus, da sie mehr oder weniger aussortiert wurde. Was können wir also als überzeugte Christen, die Gottes Wille tun, machen, damit unsere Glaubensgeschwister nicht den Bezug zu Gott verlieren? Wir könnten sie dazu ermuntern, weiterhin in den Gottesdienst zu kommen oder in die Jugend zu kommen. Wir können ihnen vor Augen führen, welche wunderbaren Erlebnisse sie bereits mit Gott erlebt haben und was in ihrem Glaubensweg noch auf sie warten kann. Und deshalb spreche ich jetzt einen kleinen Appell an euch aus. Überlegt euch, ob ihr jemanden kennt, der gerade dabei ist, den Bezug zu Gott zu verlieren oder bereits verloren habt. Und ladet sie doch für nächste Woche oder für den Weihnachtsgottesdienst in ein paar Wochen ein, unseren Gottesdienst zu besuchen und neu zu erfahren, wie wundervoll Gott ist und ihn erneut kennenzulernen. Es gibt aber ja auch Christen, die an ihrem Glauben und an Jesus festhalten und mit ihm leben dürfen. Sie dürfen neue Frucht tragen, also seine gute Nachricht weitergeben. Denjenigen hat Jesus ebenfalls ein Versprechen gegeben. Diese Christen werden gepflegt und immer wieder neu gereinigt, damit die Frucht, beziehungsweise ihr als Personen, mehr Frucht bringen könnt. Doch uns muss klar sein, dass diese Frucht nicht aus uns selber kommt, sondern allein von Gott kommt. Wenn wir an Jesus festhalten und vor allem an Gott festhalten, dann werden unsere Gebete erhört werden und wir werden zu Jüngern Jesu Christus.